ARD. SWR Kultur. Forum.
Zivilgesellschaft auf dem Prüfstand, der Streit um Demokratie leben. Heute mit Doris Maul. Extremismus bekämpfen und Zusammenhalt stärken. Das ist das Ziel von Demokratie leben, einem Förderprogramm, mit dem der Bund zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt und um das ein heftiger Streit tobt. Denn Bundesbildungsministerin Karin Prien will Demokratie leben neu aufstellen. Statt Projekten aus dem linksliberalen Milieu, wie sie es nennt, soll das Geld künftig der Mitte der Gesellschaft zukommen. Also zum Beispiel Vereinen, Feuerwehren oder auch Schulen und Kitas. Kritiker sprechen jetzt daraufhin von einem Kahlschlag. Viele Organisationen, die von den Kürzungen betroffen sind, sehen sich sogar in ihrer Existenz bedroht und fürchten, der Kampf gegen den Rechtsextremismus werde dadurch geschwächt. Die Reform von Demokratie leben, schadet oder nutzt sie der Demokratie? Darüber will ich hier heute diskutieren mit folgenden Gästen. Ich begrüße Sabine Aschua. Sie ist Professorin für politische Bildung und Demokratiebildung an der Freien Universität Berlin. Mit dabei auch Reinhard Müller, leitender Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und schließlich Dritter in der Runde Dominik Schumacher vom Bundesverband Mobile Beratung. Das ist ein Verband, der rund 50 mobile Beratungsteams bundesweit vertritt, die eben zum Umgang mit Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und Verschwörungserzählungen beraten. Herr Schumacher, immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie. Gleichzeitig wächst die Zustimmung zur AfD und rechten Positionen. Ist es vor diesem Hintergrund nicht richtig, dass die Bundesbildungsministerin in Zukunft verstärkt Menschen in eben Sportvereinen, Schulen oder Kitas, also die Mitte der Gesellschaft, mit neuen Demokratieprogrammen ansprechen will?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ehrenhaftes Anliegen. Allerdings geht es für uns an der Sache ein bisschen vorbei, dass deswegen es zu einer Änderung bei Demokratie leben kommen müsste. Denn das ist ja das, was wir seit 25 Jahren machen. Also wir haben ein Erfolgsrezept bei unseren 50 Teams bundesweit und das ist genau diese stille Mitte zu stärken. Und da fahren wir zu allen relevanten gesellschaftlichen Akteuren, egal wie klein oder groß sie sind, egal wo sie politisch beheimatet sind, und unterstützen sie genau bei diesem Vorhaben.
Herr Müller, Demokratieleben wurde 2014 vor dem Hintergrund der NSU-Prozesse gegründet als Maßnahme zur Demokratieförderung. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, das Programm neu auszurichten?
Man kann erst mal fragen, ob die Demokratie nicht ohne den Staat, ohne staatliche Zuschüsse leben kann. Generell der Kulturbereich ist ja in anderen Ländern zum Beispiel, die auch sehr demokratisch sind, gar nicht so gefördert. Da zahlt man für Theaterkarten das Zehnfache zum Beispiel, für Kitaplätze auch. Das ist ja auch ein Modell, und also man muss die Frage stellen, wenn der Staat monetär eingreift, was er genau fördert, was er will, und er hat natürlich auch bestimmte Vorgaben zu beachten. Insofern ist das auf den Prüfstand stellen eines Programms nicht verkehrt, wenn man den Eindruck hat, das läuft vielleicht falsch oder wir können das neu justieren. Das ist jedenfalls keine verkehrte Maßnahme, zu gucken, wohin die Steuergelder fließen, und man muss natürlich auch evaluieren, was bringt das denn eigentlich? Wofür wird hier Geld verschwendet? Ist es sinnvoll? Geht es an die richtigen Stellen? Letztlich finde ich das also richtig, das mal zu überprüfen.
Aber es sind auch grundsätzliche Einwände, die Sie haben. Braucht es überhaupt staatliche Zuschüsse für diese Demokratiearbeit oder sollte es die geben? Darüber werden wir im Laufe der Sendung diskutieren. Frau Aschua, war Demokratieleben bislang zu einseitig aufgestellt? Also zu sehr links, zu identitätspolitisch ausgerichtet, wie Karin Prien es wahrgenommen hat?
Ich finde generell Kampf gegen Demokratiefeindlichkeit ehrlich gesagt nie zu links. Da irritiert mich tatsächlich die ganze Debatte und Einordnung, die wir da haben. Und generell vielleicht auch nochmal, ich folge da auch absolut Herrn Müller, dass man Dinge auch neu aufsetzen kann und dass die evaluiert werden müssen. Aber das ist ja auch der zentrale Kritikpunkt an der aktuellen Situation, dass die Evaluationsprozesse ja noch gar nicht abgeschlossen waren. Und das, was es an Evaluation gibt, also da liegt ja auch sehr viel vor, weil ich die Förderung eigentlich auch nur bekomme, wenn ich ein Evaluationskonzept habe. Also die Programme sind ziemlich gut gelaufen, ehrlich gesagt. Und was ich mir wünschen würde, wenn wir hier von Demokratieförderung sprechen, dass bei der Neukonzeption natürlich auch die Akteure, die für Demokratie eintreten, dass die an so einem Prozess beteiligt sind. Und generell die Überlegung, wie erreichen wir noch mehr Menschen, das ist natürlich eine richtige.
Sie haben gesagt, Kampf gegen Demokratiefeindlichkeit kann nie zu links eingestellt sein. Wie genau meinen Sie das?
Also Hintergrund der geförderten Projekte ist ja tatsächlich, Demokratie auch zu fördern, Vielfaltsgestaltung zu fördern und ja ganz explizit eben gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus zu arbeiten. Und das ist ja tatsächlich das, das hat Herr Schumacher ja auch gesagt, das tun auch genau diese Organisationen und Akteure. Insofern ist es eher verwunderlich, was soll jetzt wirklich das Neue sein? Und ich glaube, das ist gar keine inhaltliche Frage, sondern doch die Überlegung, welche Zugänge können wir hier nutzen und da in die Breite zu gehen, macht natürlich total Sinn. Aber die Expertise, die liegt ja eigentlich bei den Organisationen, die da auch sehr viel aufgebaut haben in letzter Zeit und was ja auch finanziell so möglich gemacht wurde. Und die jetzt in Frage zu stellen und diese Strukturen zu zerschlagen, ich glaube, das kann tatsächlich auch eine Gefahr für die Demokratie sein.
Wenn ich kurz einhaken darf, rechts und links sind ja zwei ganz normale politische Richtungen. Das heißt, das muss schon gewahrt werden, dass wir eine plurale Gesellschaft sind, wo alle Positionen im Rahmen des Verfassungsbogens vertreten werden. Und gegen Extremismus muss man vorgehen. Jetzt kann man sagen, das war hier das Ziel, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, den gibt es ja auch von beiden Seiten vorzugehen, aber letztlich ist auch der Oberbegriff Demokratie leben ja denkbar breit und das heißt ja erstmal Pluralität der Meinungen zuzulassen im Rahmen des Verfassungsbogens.
Ich würde gerne das ganz konkret ja für die Hörerinnen und Hörer, die diese Evaluation ja auch nicht kennen und die nur hören von Frau Prien, ja, das muss evaluiert werden, das muss geprüft werden und da stimme ich ja hier auch allen Beteiligten zu, das ist ein wichtiges Anliegen. Bloß, wenn Frau Prien jetzt sagt, das geht an den Zielen vorbei und da werden Ziele nicht erreicht, dann muss man einfach fragen, auf welcher Datenbasis stellt sie das denn auf? Diese Evaluation hat dieses Jahr angefangen, der erste Zwischenbericht war für Ende des Jahres vorgesehen und diese Prüfungsbögen sind bei uns angekommen, die sind handwerklich, vorsichtig formuliert, nicht so gut gemacht.
Ja, ich möchte aber dennoch konkret nochmal darauf eingehen, damit eine Orientierung möglich ist. Herr Müller hatte das Stichwort Pluralität geliefert. Wenn wir uns jetzt Demokratie leben, dieses Programm nochmal genau anschauen, es handelt sich um ein zentrales Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Gesamtbudget beträgt für das laufende Jahr knapp 200 Millionen Euro, also wohin fließt dieses Geld, Frau Aschua?
Also das fließt in die Organisationen, die sich bewerben. Da gibt es ja halt auch ein wissenschaftliches Prüfverfahren, dass die Gelder nicht einfach an irgendjemanden verteilt werden. Und den Trägern wird da auch schon relativ viel zugemutet, dass sie ja auch antizipieren, was für Ziele sie eigentlich erreichen wollen und mit welchen Mitteln. Das hört sich jetzt irgendwie immer so an, als würde da Geld irgendwo versickern. Und wir sehen das ja auch ganz klar. Also zum Beispiel auch, was an Schulen abgerufen wird, zum Beispiel nach dem 7.10., also auch welche Organisationen sie zugehen, dass die teilweise die Anfragen überhaupt gar nicht mehr bearbeiten konnten und aufnehmen konnten, was auch Dinge sind, die, wenn das Anne-Frank-Zentrum, wenn da halt Fördergelder gestrichen werden oder auch Amadeo-Antonio-Stiftung, das sind halt eigentlich genau die Akteure, die in diesen Feldern arbeiten und sich ja auch permanent an die Bedingungen und Erwartungen anpassen, die wir gerade gesamtgesellschaftlich haben.
Aber ich wollte gerne eben einen Schritt nach dem anderen machen. Bevor wir in die Bewertung gehen, wollte ich ganz deutlich machen, was für Organisationen, Initiativen, Projekte werden gefördert. Ich meine, die kann man hier jetzt nicht alle auflisten, aber vielleicht überblicksartig. Und dann vielleicht gleich hinzugefügt, wo genau soll gekürzt werden, bei welchen Initiativen und Organisationen, damit klar ist, worüber wir reden. Herr Schumacher, vielleicht können Sie die Frage beantworten.
Was halt gefördert wird, das ist auf drei Säulen aufgeteilt und die zentrale Säule, die gekürzt werden soll, das ist die zentrale, die heißt Bundeszentrale Infrastruktur. Das sind 72 Träger in 14 Kooperationsverbünden und die sollen jetzt halt komplett abgeschnitten werden und neu sortiert werden. So, und dann gibt es dann noch Innovationsprojekte, das ist also Vielfaltsgestaltung, das ist das, was ja auch anmoderiert wurde, das soll also ganz weg. Und dann gibt es noch Demokratieförderung und Extremismusprävention, jeweils mit 40 und 31 Projekten. Und auch da soll stark gekürzt werden.
Wobei man da wissen müsste, was die konkret machen. In der Tat ist wahrscheinlich auch schwierig. Jetzt ist ja keiner direkt beteiligt, außer an seinen eigenen Projekten. Aber ich würde schon sagen, nochmal zum Punkt, man kann kritisieren, dass eine Evaluation noch nicht abgeschlossen ist. Aber man kann auch sagen, es gibt eine neue Bundesregierung, es gibt eine neue Ministerin. Wenn Demokratie, nämlich Wahlen, einen Sinn haben soll, Richtungsänderung, Neujustierung, Überprüfung, dann auch denen, dass man da einen neuen Akzent setzen kann.
Aber Herr Müller, grundsätzlich gilt doch, Frage an Sie als Jurist, grundsätzlich gilt, gemeinnützige Organisationen und Initiativen sind zur politischen Neutralität verpflichtet. Also das heißt, die Tätigkeit muss die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet fördern. Die Selbstlosigkeit ist vorgeschrieben. Also woher kommt der Vorwurf von Karin Prien, einige der geförderten Initiativen hätten einen linksliberalen, sogar identitätspolitischen Drall?
Das müssen Sie Karin Prien fragen, aber gerade wurde ja gesagt, das kann nie zu links sein. Das könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass man das schon so versteht. Bestimmte Sachen sind, wenn sie auf der Fahne haben, gegen Rechtsextremismus per se gut und förderungswillig, andere vielleicht weniger. Da müsste man jetzt genau gucken, was meint sie konkret damit. Aber es ist schon so, diese Gemeinnützigkeit steuerrechtliche Art ist denkbar weit, aber da gab es ja auch schon interessante Entscheidungen. Und hier geht es ja letztlich darum, Unterstützung von Gemeinnützigkeit. Aber ich glaube schon, generell kann man schon hinterfragen, was der Staat da machen muss. Also jedenfalls die Gefahr, dass, das würde man ja auch so sehen, wenn, also stellen Sie sich mal vor, die AfD gewinnt eine Landtagswahl, ist dann sozusagen vom Wähler in freien Wahlen legitimiert, kann Posten besetzen und würde eben jetzt Demokratieforderung machen, würde das auch so nennen. Das ist doch klar, dass der Gewählte versucht, Einfluss zu nehmen, wo irgendwelche Steuergelder hingehen. Das hat ja auch Herr Weimer erfahren. Und ich finde auch gut, dass man da genau hinschaut und dass da nicht genau in diesem denkbar weiten Begriff Demokratie, Pluralität, dass da nicht zum Beispiel parteipolitisch gefördert wird, weil der Staat darf definitiv nicht Vorfeldorganisationen oder Parteien dürfen nicht sozusagen via Regierung eigene Vorfeldorganisationen gründen, das dann unter NGO laufen lassen, Demokratieförderung. Da muss man schon genau hingucken, auch wir als Medien. Aber sozusagen, dass man Sachen, die so gelaufen sind, einfach mal nochmal guckt, was heißt das jetzt? Und da finde ich schon, genau weil wir die Begriffe rechts und links ja auch haben, eine wertvolle Diskussion, da immer nochmal zu gucken, können wir das irgendwie umschichten? Lebt Demokratie nicht auch davon, dass vielleicht Private sich selbst Gelder besorgen? Die Zivilgesellschaft könnte ja gerade heißen, wir sind unabhängig vom Staat. Wir wollen uns fördern lassen von Unternehmen oder von Freunden oder von jemandem, der geerbt hat. Das ist ja Zivilgesellschaft auch. Also das Warten auf Staatsgelder, das Beantragen von Staatsgeldern, daran erschöpft sich ja nicht Zivilgesellschaft.
Frau Aschur, Organisationen wie Hate Aid oder auch die Anne-Frank-Bildungsstätte sind NGOs, also Non-Governmental Organizations. Herr Müller hat das auch gerade schon, diesen Begriff verwendet, also Nichtregierungsorganisationen. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, diese Organisation aus Steuergeldern zu finanzieren?
Ich würde ganz gern einen Schritt nochmal zurückgehen zu der politischen Neutralität und Ich glaube, das ist auch ungünstig, das permanent an links und rechts irgendwie aufzuziehen, weil das, glaube ich, gerade zu der Problematik führt, über die wir hier auch sprechen. Ich glaube, das ist halt total wichtig, dass wir hier eine ganz klare Grenze ziehen. Es geht uns doch eigentlich wirklich darum, was ist nicht mehr im Rahmen der FDGO?
FDGO müssen Sie nochmal erklären, Entschuldigung.
Genau, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also was sind eigentlich unsere Verfassungswerte, die uns wichtig sind und die wir schützen wollen? Und darum geht es ja, würde ich sagen, ganz allgemein auch bei Demokratie leben. Also wie schützen wir eigentlich so die Demokratie, wie wir sie halt irgendwie auch jetzt geschaffen haben? Und also parteipolitische Neutralität, das ist, glaube ich, auch mit Blick irgendwie auf diese Organisation der falsche Blick. Das trifft irgendwie Lehrkräfte, das trifft mich jetzt weniger als Wissenschaftlerin, weil ich Politikwissenschaftlerin bin. Aber ja, das trifft Beamte in irgendeiner Form. Aber eigentlich geht es ja immer um die Frage der normativen Neutralität. Und die gibt es nicht. Also wir sind der Verfassung verpflichtet und wir sind ihren Grundwerten verpflichtet. Und dazu gehören eben Menschenrechte, dazu gehören Grundrechte. Und wenn wir sehen, dass die in Gefahr sind und eingeschränkt werden, und das sehen wir aktuell tatsächlich auch durch vor allem eine ganz zentrale Partei. Deshalb wird auch diskutiert, ob man die an Schulen einladen darf oder nicht, weil wir auch da einen pädagogischen Auftrag haben, junge Menschen vor bestimmten Positionen, denen sie zumindest nicht auszusetzen. Das halte ich nochmal für total wichtig, das deutlich zu machen und die politische Bildung und auch Demokratiebildung. Also wir sind nicht neutral, sondern es geht wirklich gerade darum, da wo wir sehen, dass Menschenrechte verletzt werden und Demokratiefeindlichkeit der Raum gegeben wird, da ist es wichtig, da auch genau die Organisationen zu fördern, die auch genau diese Grenzlinie irgendwie ziehen. Und das sind auch die, die gefördert werden. Also die genau das markieren, und das haben wir ja wissenschaftlich, ist das auch relativ klar, worüber wir reden, wenn wir über Rechtsextremismus reden. Das sind ja nicht Personen mit konservativen Einstellung, sondern geht es wirklich um Personen, die am Ende eben auch die Demokratie an sich in Frage stellen und auch Grund- und Menschenrechte in Frage stellen. Und dass das in Bildungsarbeit natürlich unterstützt wird, das finde ich wichtig. Zu der Frage der Zivilgesellschaft. Wir sehen sehen das gerade, wie fragil das ist, wenn Zivilgesellschaft nur auf staatlicher Förderung basiert. Und das ist sicherlich auch gerade so ein Anliegen auch der Träger und der Organisationen, sich zu überlegen, wie kriegen wir da eigentlich letzten Endes mehr Sicherheit rein.
Aber jetzt habe ich keine klare Position rausgehört bei Ihnen. Also was spricht aus Ihrer Sicht dafür, diese Organisationen aus Steuergeldern zu finanzieren, war meine Frage.
Naja, weil wir generell politische Bildung auch aus Steuergeldern finanzieren, egal in welchen Räumen das irgendwie ist. Und wir merken gerade, dass der Bedarf größer ist, also dass sowas wie Schule oder Landeszentralen für politische Bildung die Bedarfe gerade nicht abdecken, weil wir in einer schwierigen Zeit sind und weil das natürlich einfach Akteure und Träger sind, die einfach auch sehr viel innovativer möglicherweise bestimmte Dinge adressieren oder auch sehr viel fokussierter bestimmte Themenfelder adressieren, die halt gerade wichtig sind. Und das macht natürlich absolut Sinn, da auch eine plurale Trägerschaft politischer Bildung staatlich zu finanzieren. Also ich glaube, wenn wir das irgendwie privatwirtschaftlich aufbauen wollen, da steht auch im Widerspruch der Idee politischer Bildung, wie wir sie noch 1945 zumindest in Westdeutschland hatten.
Und wenn ich da vielleicht einhaken darf, was das jetzt ganz konkret für die mobile Beratung bedeutet. Ich glaube, für viele Hörerinnen und Hörer ist nicht unbedingt klar, was wir machen. Wenn ich das kurz in zwei Sätzen ergänzen darf.
Ja, darauf wollte ich gleich eingehen, genau.
Ich mache das einfach jetzt mal, um das mit der Frage zu verknüpfen, warum das auch staatlich finanziert sein sollte. Wir fahren raus, egal ob in die Millionenstadt oder ins 100-Seelendorf und unterstützen Menschen, die mit Rechtsextremismus herausgefordert sind. Also das heißt, die Lehrerin, die bei sich in der Klasse auf einmal ein Rechtsextremismusproblem hat oder Lisa Müller bei sich im Mehrfamilienhaus, die dort Rechtsextreme im Haus hat, die sie bedrohen. Oder die Feuerwehr, die in ihren eigenen Reihen damit zu kämpfen haben und sich das nicht gefallen lassen wollen und. Die Liste ist endlos. So. Und das bedeutet, das Versprechen des Staates, das er ganz grundsätzlich ausspricht, seine Leute nicht im Regen stehen zu lassen und niemanden allein zu lassen, das sind wir. Wir fahren zu den Leuten raus und wenn wir nicht kommen, wenn wir dafür nicht bezahlt werden würden, dann käme niemand. Und das ist das Zentrale, wenn wir unsere Beratungsprozesse auswerten, dann ist eine Sache, die immer genannt wird, nämlich die, wenn ihr nicht da gewesen wärt, dann hätte ich nichts machen können, weil ich alleine gewesen wäre und ich hätte es dann einfach nicht hinbekommen.
Gerade zu den Beispielen ganz konkret, Lehrer, Feuerwehr, das sind ja staatliche Organisationen mit teilweise auch einem sehr großen Apparat, mit eigenen Sicherungen, Institutionen, Ombudsleuten, wo man die Frage stellen kann, natürlich brauchen die vielleicht auch mal Hilfe, nur sozusagen, die sind erstmal schon sehr gut aufgestellt und natürlich ist auch die Gefahr, wenn ich das staatlich mache, übrigens, ich würde gar nicht sagen konservativ, es ist erstmal eine liberale Einstellung zu fragen, was muss der Staat machen und was nicht. Also wenn ich Stellen fördere, entfalten die natürlich auch ein Eigenleben und logischerweise hängen da auch Schicksale dran, Bürokratie dran. Und natürlich hält man sich dann auch selbst für unersetzlich, wie sich jeder natürlich, sage ich jetzt auch ziemlich gern mich ein, jeder hält sich auf seinem Job für unersetzlich. Aber trotzdem, von der höheren Warte aus betrachtet, ist der Punkt, das mal, wie gesagt, zu überprüfen, ja völlig, und haben Sie auch selbst gesagt, auch richtig. Was genau, was kann vielleicht auch der Staat in seinen Strukturen bisher schon selbst leisten? Und weil Hate Aid angesprochen wurde, da ist ja das Problem auch im Prinzip eine gute Sache. Aber es hat ja dazu geführt in der Praxis, dass dann sozusagen Politiker, die auch bisher noch sowieso privilegiert sind, wenn sie angegriffen werden bei Beleidigung, mittels NGOs sozusagen dann Anzeigen erstatten und dann bis zu diesen absurden Fällen Hausdurchsuchungen wegen satirisch mehr oder weniger gelungener, verfemdeter Beleidigungen, wo hier sozusagen der Staat mittels von ihm geförderter NGOs beim Bürger nach Hause kommt und sagt, du hast den Politiker aber scheel angesehen. Und das ist wiederum eine Entwicklung, die mit unserem freiheitlichen Verständnis nicht viel zu tun hat.
Ja, ohne Frage. Aber um auf das Argument einzugehen, und ich finde, das ist eine wichtige Nachfrage, braucht es denn da so eine Nebenorganisation? Schafft das denn die Feuerwehr und die Schulen und so weiter? Schaffen die das nicht alleine? Ja, da kann ich ganz einfach sagen, nein. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen findet jede vierte Beratung an einer Schule statt. Offensichtlich reichen diese Systeme nicht aus. Das machen wir hier seit 25 Jahren. Und auch bei der Feuerwehr ist es so, nein, die haben dafür keine Leute. Ich kenne einen einzigen Feuerwehrmann, der für den Bereich Extremismusprävention zuständig ist und das ist ein ehemaliger Kollege von mir, der dahin gewechselt ist. Und es ist in allen möglichen gesellschaftlichen, gerade in den wirtschaftlichen Bereichen normal, sich Expertise von außen einzukaufen. Also ein Satz finde ich ganz wichtig, Professionalität bedeutet Spezialisierung. Es macht keinen Sinn und es ist auch absolut unrealistisch, dass jede Dorffeuerwehr sich selber darum auch noch kümmern kann, die nicht genügend Geld haben, um irgendwie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zu haben, was nicht 30 Jahre alt ist.
Nee, klar, ist richtig, aber trotzdem ist trotzdem die Frage genau, wen suchen die dann auf? Haben die eine Auswahl, wen sie aufsuchen? Wer berät sie wie? Das muss man ja auch fragen. Wer berät sie gegen Linksextremismus? Das Wort tauchte jetzt gar nicht auf bisher. Wer berät sie gegen Rechtsextremismus? Und klar, können die Hilfe in Anspruch nehmen, die kann auch außerhalb des Staates liegen, aber dass man das mal nochmal überprüft. Normalerweise würde man ja sagen, man hat dann eine Auswahl auch an Beratungen. Die Bundesregierung muss ja auch immer darlegen oder die Parteien, wenn ihr eine externe Beratung, eine Anwaltskanzlei, da wird schon genau hingeguckt, hat die jetzt den Gesetzentwurf geschrieben, wie ist eigentlich der Einfluss von Lobbyisten? Also das sind ja die Probleme, die dann auch aufpoppen.
Und Herr Schumacher, Sie haben die Reaktion der Menschen geschildert, die von Ihnen beraten werden, weil aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft Menschen nicht wissen, wie sie sich gegen zum Beispiel Rechtsextremismus wehren können und dass die dann sagen, wenn es euch nicht gegeben hätte, das ist sicher richtig, aber wir waren ja eigentlich an dem Punkt Finanzierung. Also muss das wirklich aus staatlichen Geldern passieren?
Ich hätte auch gerne, dass es anders wäre. Ich hätte uns gerne unabhängiger, denn der aktuelle Status quo ist für uns seit Jahrzehnten kaum aushaltbar. Also diese Fördermittelbedingungen sehen für unsere Kolleginnen und Kollegen so aus, dass sie, und das findet sehr häufig statt, das ist bundeslandspezifisch, aber in vielen Bundesländern ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen im Oktober hin gesagt wird, ihr werdet zum 1.1. hin gekündigt, denn die neuen Mittel werden erst im Januar, Februar, März, manchmal erst April bewilligt und so lange können wir euch nicht anstellen. Und da handelt es sich um sehr kleine Träger, die das auch nicht aushalten können. In Einzelfällen führt das dann dazu, dass es ein Problem gibt, die Mieten zu bezahlen und dann hat der Träger wirklich ein Insolvenzproblem. Und die Kolleginnen und Kollegen überlegen sich natürlich zweimal, was mache ich denn jetzt hier in diesen 2 Monaten? Arbeite ich dann aus reinem Idealismus? Das machen manche und manche suchen sich auch noch einen neuen Job, denn so kann man keine Familie gründen oder ernähren und das führt bei uns zu einem permanenten Braindrain. Also wir sind auch sehr unzufrieden mit diesen Fördermittelbedingungen, aber aus dem Wissen heraus, dass wir, also aus dem unterm Summenstrich von Qualität, Quantität und Expertise, die wahrscheinlich beste Struktur in diesem Bereich in Deutschland sind, sehe ich zu uns auch aus der ganz neutralen Warte von oben keine, also mit weitem Abstand keine Alternative zu uns, sondern da braucht es eher eine Verstetigung und nicht, dass wir die ganze Zeit quasi mit der Karotte vor der Nase ja an der langen Leine gehalten werden.
Und ich glaube auch, der Zeitpunkt ist gerade extrem ungünstig. Also ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, egal ob das Schulen sind, ob das Hochschulen sind, ob das die Feuerwehr ist, ob das Verwaltung ist, tatsächlich Behörden sind, die Expertise im Kampf gegen Demokratiefeindlichkeit und Verfassungsfeinde, da ist wirklich keine Expertise da. Also wir haben das ja, glaube ich, medial ziemlich gut verfolgen können, auch gerade im letzten Jahr, was aktuell an Schulen los ist. Also dass das wirklich brüchige Systeme sind, wo Lehrkräfte sich entweder, also die tatsächlich die Schulen halt auch wechseln und die Bundesländer wechseln, weil sie eigentlich bestimmten Angriffen, also insbesondere im Feld eben auch von Rechtsextremismus, und ich spreche jetzt hier eben nicht von rechten Einstellungen, sondern wirklich von Gewalt auf verbaler und auf körperlicher Ebene, weil sie halt eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also wir sehen hier ein unfassbares Vakuum und das hat eher was mit Unterfinanzierung zu tun, weil die Strukturen, die man hätte fördern können, die wurden nicht gefördert und wir sehen das, dass der vorpolitische Raum von extremistischen Akteurinnen eben auch stark besetzt worden ist. Und die machen halt eben quasi Formen von, ich möchte es jetzt hier nur in Anführungszeichen setzen, von Bildungsarbeit, die ist sehr aufsuchend, die ist sozialräumlich, ne? Also dann werden eben genau die Angebote gemacht, Beratung und das Familienfest und vielleicht hier nochmal Nachhilfe, was sonst eigentlich eine gute Jugendbildung oder auch die Arbeit, die halt von den Trägern aus Demokratieleben gemacht wird, die da eigentlich hätte gemacht werden müssen. Und wir haben da einfach tatsächlich mittlerweile Gegenden, das sind schon fast Verlorene. Ja?
Das würde ich auch so sehen, gerade im Osten, wo natürlich vieles zusammenkommt. Aber man kann natürlich schon die Frage stellen, wie misst man eigentlich Erfolg im Kampf gegen Extremismus? Und wenn man ihn messen kann, meinetwegen an Wahlergebnissen, muss man ja sagen, also bisher ist die Strategie oder Taktik oder was es auch immer war, auf keinem Feld erfolgreich gewesen. Wenn man das an bestimmten Gegebenheiten in Schulen misst, also das die spannende Frage, wie man Effektivität durch Bildungsarbeit misst, kann man ja stellen. Und vielleicht kommt da ja gerade im Osten sehr viel zusammen, das sich unter der Flagge einer Partei eint, das aber ein Bündel von Ursachen hat. Und ich würde auch sagen, da ist viel einfach nicht gemacht worden. Da lag viel brach und da sind auch einige vielleicht verloren. Eine bestimmte Generation in der Mitte vielleicht, die man kaum zurückkriegen kann, obwohl man es nicht aufgeben muss. Und was macht man genau dagegen? Und ist vielleicht eine bestimmte Form auch kontraproduktiv? Oder man sieht ja jedenfalls bisher, das bringt ja auch die Parteipolitiker teilweise zum Verzweifeln, dass alle möglichen Strategien, Brandmauer, Ausgrenzungen oder jedenfalls wie es bisher lief, vielleicht auch wegen dieses Bündels von Motiven nicht zum Erfolg geführt hat. Wenn man jetzt sagt, das ist gerade der falsche Zeitpunkt, aber man müsste auch schon fragen, wie misst man Erfolg generell oder was hat das bisher genau gebracht?
Zivilgesellschaft auf dem Prüfstand, der Streit um Demokratie leben. Das ist unser Thema heute mit dem Journalisten Reinhard Müller von der FAZ, mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Aschua und mit Dominik Schumacher vom Bundesverband Mobile Beratung. Ich möchte daran jetzt mal anknüpfen, weil wir sozusagen organisch jetzt auf diesen Punkt gekommen sind. Wie kann das denn funktionieren? Herr Müller hat gesagt, die Generation in der Mitte ist möglicherweise verloren. Vielleicht können wir jetzt mal drauf schauen, was Karin Prien und damit natürlich auch die Bundesregierung insgesamt oder zumindest muss man ja sagen, die CDU innerhalb der Bundesregierung mit der Neuausrichtung des Programms erreichen will. Also die Ministerin spricht vom Ziel einer, Zitat, resilienten Bürgergesellschaft, hat Ende März im Bundestag, als es eine Aktuelle Stunde zu dem Thema gab, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle zitiert mit den Worten: Wir müssen verhindern, dass sich die stille Mitte abwendet von unserer Demokratie. Wie groß ist die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass das passiert?
Ich vermisse manchmal schon die inhaltliche Stellungnahme zu bestimmten Positionen. Meinetwegen, jemand will die Schulpflicht abschaffen. Und da ist mir zu wenig inhaltliche Reaktion auf so einen fundamentalen Vorschlag, wo ja auch Verfassungsfragen berührt sind, Bildungsfragen, Kulturfragen. Und da muss man den Leuten sagen, pass mal auf, wenn die das machen, ob sie es können, also die fordern ja teilweise Sachen, die sie gar nicht alleine machen können oder in einem Land, dann muss man den Leuten versuchen zu sagen, was das für Folgen hat. Oder meinetwegen NATO-Austritt, Russland-Freundlichkeit, Moskau-Freundlichkeit. Wenn man nur sagt, die sind unwählbar, scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Und man braucht natürlich auch dann Leute, die das können, aber sozusagen die Forderung ernst nehmen und dann aber auch dagegen argumentieren. Wenn man keine Argumente hat, dann kann ich nur sagen, armes Deutschland. Aber jedenfalls, das muss man schon versuchen. Also diese Mitte in der Tat, die gefrustet ist, vielleicht auch, weil die Bahn nicht fährt, weil nicht mehr viel funktioniert, weil die Regierung schlechten Eindruck macht, wie auch immer. Man kann die aber nur durch Politik, also durch Handeln und durch Argumente und durch gute Politik zurückholen.
Da würde ich nämlich auch gerne mal ansetzen. Also wenn wir jetzt immer darüber sprechen, wie effektiv ist die politische Bildung und die Demokratiebildung, ist es nämlich total wichtig, sich deutlich zu machen. Also wir haben ganz andere politische Sozialisationsinstanzen, die ja auch politische Bildung machen. Und das sind unsere PolitikerInnen, das sind Medien. Also das ist quasi das, was eigentlich permanent auch um Menschen herum ist. Das ist eben nicht nur der 1,5-Stunden-Workshop, der denn quasi alles wieder gut machen soll, was wir möglicherweise gesamtgesellschaftlich gerade so ein bisschen vernachlässigt haben. Und ich bin da voll bei Ihnen. Ich finde, wenn wir über Daseinsvorsorge sprechen, und ich bin auch Autorin der sogenannten Mitte-Studie, wo es halt auch um Rechtsextremismus geht, und wir sehen das ganz, ganz deutlich auch in den Daten, dass Menschen, die das Gefühl haben, für mich wird hier eigentlich nichts gemacht. Also hier fährt der Bus nicht, der Jugendclub wird geschlossen, also das kann man jetzt alles irgendwie weiterführen. Das wird ziemlich gut instrumentalisiert von Rechtsaußenakteuren, dass die Demokratie an sich in Frage gestellt wird. Also das sind ziemlich durchschaubare Mechanismen, die leider aber auch ziemlich gut funktionieren. Und ich finde, da müssen eben auch wirklich Politik und auch Medien in die Pflicht genommen werden, genau eben auch diese Aufklärungsarbeit besser zu machen, weil es total wichtig ist, mit den Menschen darüber zu sprechen. Und so können wir, glaube ich, gerade nur evaluieren, dass wir rein quantitativ nicht genug Angebote haben, dass eigentlich die Akteure, die dafür auch zuständig sind, dass die keinen besonders guten Job machen. Und über qualitative Evaluation brauchen wir eigentlich gar nicht so richtig sprechen, weil die Infrastruktur der politischen Bildung aktuell nicht ausreichend ist.
Und was ist mit dem einseitigen Fokus? Also hat das auch eine Rolle gespielt dabei, dass die politische Bildung nicht so effizient war, offensichtlich, wenn man sich jetzt so die Meinungsumfragen anschaut, wie sie hätte sein können, Herr Schumacher?
Wenn wir uns unter Evidenzgesichtspunkten angucken, was bewirkt politische Bildung? Und jetzt mal ganz speziell Kurzzeitpädagogik, also sowas wie ein Tagesworkshop oder sowas. Da ist die Langzeitwirkung, muss man einfach in den Studien sehen, ziemlich begrenzt. Und das ist der Grund, warum wir eine Beratungsstelle und keine Bildungsstelle sind. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und kommen nicht mit einem Vortrag um die Ecke, sondern wir erreichen diese stille Mitte, indem wir dort Formate mit den Betroffenen zusammenbauen, also wirklich passgenau bauen, mit denen sie diese stille Mitte erreichen können. Ich mache Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe eben das Thema Schulen angesprochen. Da haben wir sehr viel den Fall, dass da zwei, drei rechtsextreme Jugendliche, soweit man das mit 16 sagen kann, die Klasse so weit dominieren, dass sich da niemand mehr traut, irgendetwas zu irgendeinem irgendwie politisch gearteten Thema zu sagen. So, und dann arbeiten wir mit den Lehrkräften Methoden aus, wie sie die Klasse wieder zum Sprechen bringen können, wie sie die stille Mitte sich selber auch als den Machtfaktor, der sie sind, sich selbst identifizieren lassen können. Und das sorgt dann dafür, dass sich das wieder gerade rückt und die Klasse das Problem selbst in den Griff bekommt und im besten Fall diese 2, 3 rechtsextremen Jugendlichen auch wieder in ihre Mitte zurückholt. Das ist Beratung.
Genau, also ich glaube, politische Bildung, das ist ja für ganz viele so ein ganz gar nicht catchy Begriff. Ja? Also es ist, glaube ich, genau dieses Bild, was gerade genannt wurde, da kommt man dann mit zum Vortrag und dann ist man nach 1,5 Stunden weg. Die politische Bildung versteht sich da schon anders, also gerade aufsuchende Formate, sozialräumliche Formate, auch was gerade genannt wurde, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe halt in Strukturen. Ich würde mal sagen, zumindest gibt es da viele Überschneidungen, auch wenn die mobile Beratung sich nicht als politischer Bildungsakteur irgendwie sieht und das ist auch völlig richtig, dass sie das so irgendwie nicht tut, aber da kommt relativ viel zusammen letzten Endes und ich würde aber auch noch mal unterstreichen, weil das zum Beispiel auch die Konrad-Adenauer-Stiftung ja durch Demokratie-Leben gefördert worden ist. Also und ich glaube, die würde sich jetzt nicht als links oder woke erstmal bezeichnen und die ja auch davon getroffen ist. Ja, also wenn das halt irgendwie um Kürzungen geht und ich würde halt sagen, also ich finde, es ist eine relativ plurale Aufstellung und eigentlich schade, dass den Zielen, die wir hier, glaube ich, auch alle gemeinsam vertreten, dass wir sagen, wir möchten Menschen wieder resilienter machen, wir möchten sie für die Demokratie irgendwie gewinnen, dass wir uns fast eher so ein bisschen in so einem Kulturkampf befinden, wer darf jetzt wie irgendwie gefördert werden. Das ist ja aufgemacht worden, ja, also dass es auch andere Formate, dass andere Träger sich auch mit bewerben können, aber ich glaube, es tut der Sache überhaupt nicht gut, also Dinge, die sich weder als links, konservativ, liberal oder woke bezeichnen, da irgendwie permanent in Schubladen stecken zu wollen, weil das ja wirklich eigentlich um die inhaltliche Arbeit irgendwie vor Ort geht und da ist tatsächlich ganz zentrales Anliegen der meisten Organisationen zu gucken, was ist das Problem vor Ort.
Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist natürlich auch ein spannendes Feld, zählt ja auch im weiteren Sinne vielleicht zu politischer Bildung, aber die parteipolitischen Stiftungen, das sind hunderte von Millionen und auch da ist es ja so, mittlerweile hat das auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt, weil früher war es alles ohne gesetzliche Grundlage. Ja, und plötzlich kommt eine Partei rein, die will dann auch ihre Stiftung. Und dann sagt man, oh Moment, aber ihr seid die Falschen, dann muss man ein neues Gesetz machen oder es irgendwie anders regeln. Und auch da kann man natürlich die Frage stellen, muss der Staat, also ganz naiv, parteipolitische Stiftungen, parteinahe Stiftungen, die im Grunde Kaderschmieden sind, mit Hunderten von Millionen pro Jahr fördern.
Das wäre dann aber nochmal eine andere Sendung.
Ich finde aber das Argument, weil das war sehr klug und ich glaube in der Tat im Kern besteht Einigkeit, aber man kann glaube ich nicht einfach sagen, wir müssen jetzt nicht qualitativ prüfen. Ich spitze es mal zu, also wir müssen mehr Geld reingeben, weil das die Zeit so erfordert. Ich finde schon, man muss qualitativ gucken oder irgendwie sagen, was ist sinnvoll. Weiterhin gucken, man kann glaube ich nicht einfach sagen, die Bedrohung ist so groß, dass wir jetzt ohne qualitative Prüfung mehr Quantität, sprich mehr Geld ins System pumpen.
Mir waren das jetzt sowieso wieder zu viele Schritte auf einmal. Also doch einiges, was Frau Aschua vorausgesetzt hat. Also zum einen, wir hatten noch nicht gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass die Initiativen und Organisationen sich erneut bewerben können. Also Frau Prien wird bis Ende Juni, so hat sie es angekündigt, neue Förderrichtlinien vorlegen und dann kann man sich neu bewerben. Und wir haben jetzt auch noch nicht drauf geschaut, was sie jetzt ganz konkret anders machen will. Ich habe mir die Website des Bundesbildungsministeriums angeguckt dazu und da steht, also zur Neuausrichtung, die Partnerschaften für Demokratie, der größte Pfeiler des Programms, werden ausgebaut. Noch in diesem Jahr werden wir 30 zusätzliche Partnerschaften haben. Darüber hinaus fördern wir weiterhin die Landesdemokratiezentren und die erfolgreiche Extremismusprävention im Strafvollzug. Was nun wegfällt, sind die Innovationsprojekte und die bundeszentrale Infrastruktur. Also vielleicht bevor wir darüber reden, wie viel kulturelle Kehrtwende, / Kulturkampf in dieser Neuaufstellung steckt, gucken wir nochmal auf das, was Frau Prien vorhat. Also wie bewerten Sie das, was da geplant ist?
Ich glaube, ich kann da mal als direkt Betroffener einfach einen Aufschlag machen. Also diese bundeszentrale Infrastruktur, das ist der Bundesverband, für den ich jetzt spreche. Und also nicht betroffen ist, sind halt die 50 Beratungsteams, aber halt eben unser Bundesverband. Da weiß ich es, der ist damit gemeint. Was heißt das dann? Man könnte ja sagen, die 50 Teams arbeiten ja weiter. Warum brauchen die denn noch so einen Wasserkopf? Das ist aber nicht der Fall. Denn das, was uns so gut macht, ist, dass diese 50 Teams miteinander verbunden sind. Also die ganzen auch spezialisierten Erfahrungen, die einzelne Beratungsteams machen, die hebt dieser Bundesverband, gießt die in Handreichung, Broschüren, in Fortbildung, also interne Fortbildung und kippt die dann sozusagen wieder in der Fläche aus, sowohl intern als auch extern. Also das heißt ganz konkret auch, unsere Beraterinnen und Berater würden nicht mehr voneinander profitieren, würden auch nicht mehr fortgebildet werden und diese Expertise würde einfach im Lokalraum versacken und da bleiben. Wir könnten auch nicht mehr uns mit bundesweiten Netzwerken, Verbänden, Regelstrukturen, Wissenschaft, Bildung, Kultur, Jugendhilfe, Feuerwehr und so weiter, könnten wir uns nicht mehr austauschen, nicht mehr kooperieren, könnten die auch nicht mehr beraten. Und das führt ganz effektiv dazu. Also ich kenne wirklich mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr. Die sagen, ich habe keine Lust mehr, dass unsere Arbeit hier am laufenden Meter delegitimiert wird, dass wir jeden Tag rausfahren und unseren Kopf hinhalten und Rückendeckung aus der Politik gibt es gar nicht, sondern stattdessen nur so ein Geraune. Wir würden ja nur irgendwie bestimmte Milieus erreichen. Das ist einfach wieder der Realität.
Und was ist mit dem, dass Sie sich ja neu bewerben können?
Klar kann das sein, aber das Signal ist ja deutlich, es wird weniger sein und wir sind permanent am Limit. Wir bräuchten mehr und nicht weniger. Also das ist auch wirklich nicht aus so einer Fachidiotenperspektive von, naja, man braucht halt immer mehr, sondern wir kommen einfach den Anforderungen, die an uns gesellschaftlich von den Beratungsanfragen und den daraus resultierenden Aufgaben, kommen wir einfach nicht hinterher. Also wir haben jetzt bei uns in Nordrhein-Westfalen das dritte Jahr in Folge einen historischen Höchststand an Beratungsanfragen und das schlägt sich natürlich auch in den Aufgaben unseres Bundesverbandes nieder. Und das heißt das dann. Klar können die sich neu bewerben, aber die Signale sind ja sehr uneindeutig, aber ein Signal hört man dann doch schon ja aus den Kreisen, es wird dann weniger sein als vorher und das kann es nicht sein.
Was sagen die anderen zu den Plänen?
Also tragisch ist natürlich immer und ein, verstehe ich auch, menschlich untragbarer Zustand, wenn die eigene Stelle immer wieder befristet wird. Man weiß es nicht, wie es weitergeht. Das belastet die Familie. Nur sozusagen, es gibt ja auch im Staat einen starken Drang. Da rufen auch viele Entbürokratisierung, Entschlackung, Wasserkopf. Das Wort fiel auch schon. Auch staatliche Organisationen werden ja teilweise abgebaut, durchleuchtet, evaluiert. Man kann schon fragen, es gibt sehr viel Geld in Deutschland, sehr, sehr viel privates Geld. Es gibt auch Familien, die gar keiner kennt, die fördern Thinktanks, Institutionen, manche sogar Medien, auch Medien, die im Verruf sind, politisch einseitig zu sein. Und man kann ja auch mal fragen, soll der Staat vielleicht die Bedingungen fördern, unter denen sich Private noch mehr engagieren? Zum Beispiel in Amerika, wo alles sehr teuer ist, was bei uns kostenlos ist oder fast kostenlos, jedenfalls sehr günstig bis zur Theaterkarte, da gibt es ja schon eine große Kultur von Charity, dass Reiche sich engagieren bis hin zu Lehrstuhlgründung für Millionen. Warum soll man nicht das mal auch als Ansporn nehmen, zu gucken, Zivilgesellschaft heißt ja nun nicht staatliche Gesellschaft.
Ich frage mich ja eigentlich, warum diese Familie mit so viel Geld das nicht schon längst tun. Also es ist ja offensichtlich, wie unsere Demokratie gerade aufgestellt ist. Wir sehen ja wöchentlich Umfrageergebnisse, wenn jetzt zur Sonntagsfrage, wenn jetzt irgendwie Wahlen wären. Das liegt ja relativ auf der Hand, was gerade passiert. Auch die Normalisierung von rechten Narrativen, die sehen wir ja auch ziemlich deutlich. Und ich kann das halt ehrlich gesagt auch nur unterstützen, was jetzt gerade auch von der mobilen Beratung auch schon so deutlich gemacht wurde. Also wir zerschlagen hier einfach Strukturen und Expertisen, die da sind und so eine Arbeit vor Ort zu machen. Das ist eine ganz schön harte Arbeit, ehrlich gesagt. Und dass es diese Person jetzt besonders trifft, die sich wirklich, also teilweise ja auch mit Leib und Seele für Demokratie einsetzen und Solidarität zeigen, das finde ich tatsächlich extrem irritierend. Und ich folge auch Herrn Müller da total, dass man natürlich weiter überlegen kann, wie kann man das weiterentwickeln. Aber das wäre doch mal ein super Ansatz gewesen, anstatt einfach jetzt Strukturen in Frage zu stellen. Und ich finde einfach auch die Personen, die seit Jahren diese Arbeit machen, da in Misskredit zu bringen, als sei das irgendwie eine falsche Arbeit gewesen oder politisch irgendwie falsch aufgestellt. Und das irritiert mich halt auch zutiefst, wer da eigentlich gerade in welche Ecke gestellt wird.
Aber ist das denn ausgeschlossen, dass das noch passiert von jetzt an? Also in die Richtung zu gehen, wie der Herr Müller das formuliert hat?
Das wäre doch auch jetzt mal echt ein guter bildungspolitischer Auftrag, wo man sagt, es muss ja nicht entweder oder sein. Das kann ja auch sowohl als auch heißen.
Es braucht dazu ja auch wirklich einen politischen Willen. Und da wären wir dann nochmal an dem Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben, Frau Aschua. Es gibt ja tatsächlich einige Kritiker der Bundesbildungsministerin, die ihr unterstellen, dass sie mit der Neuausrichtung des Programms Demokratieleben eine Art kulturelle Kehrtwende vollziehen würde. Dazu gehört zum Beispiel der Feuilleton-Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Jörg Henschel, der Prinz Pläne tatsächlich in eine Reihe stellt mit Wolfgang Weimars Buchhandlungspreis, Zensur, sage ich jetzt mal, und der Kürzung der Integrations- und Sprachkurse. durch Innenminister Alexander Dobrindt. Alles Panikmache, Herr Müller?
Also Strukturen überprüfen oder Strukturen in Frage stellen, heißt ja nicht, die persönliche Arbeit von Hunderten von Leuten persönlich in Frage zu stellen, sondern das ist das, was wir oft auch fordern bei der Bahn, bei anderen Institutionen. Und natürlich nochmal, es gibt reiche Leute, die vielleicht rechte Partei unterstützen. Es gibt reiche Leute, die linke Partei unterstützen. Es gibt vielleicht Leute, die vielleicht mal angeregt werden müssen. Passen Sie mal auf hier, das wäre doch ein Projekt, das Sie auch mal fördern können. Natürlich, also ich meine, es gab auch Kollegen, die gesagt haben, nochmal zum Thema Weimar, warum muss es überhaupt einen Buchhandlungspreis geben? Warum muss der Staat einen Buchhandlungspreis aussetzen? Könnte ja auch, was ich als Herr Wirth macht, Kunst. Und dann kommt man natürlich in Folgeprobleme, wer darf den bekommen? Und ich meine, der Satz von Weimar als solcher, dass wir Extremisten, also wie gesagt, der hat ja auch jetzt vor Gericht verloren, man kann darüber streiten, was heißt das jetzt eigentlich, wer ist ein Extremist? Aber dass Extremisten nicht aus Steuermitteln gefördert werden sollen, den würden auch viele unterschreiben. Also insofern ist das Problem eher, wenn der Staat Geld gibt, glaube ich schon, muss er sich an bestimmte Sachen, also an Pluralität halten, er darf nicht willkürlich Geld geben, es muss, würde ich sagen, effektiv sein, weil es Steuergeld ist, also man muss ein bisschen prüfen können, was sie damit machen, was natürlich wieder schwierig ist beim Thema Demokratie, was hat jetzt die Demokratie gefördert und wiederum, es kann natürlich auch eine Bundesregierung dieser Couleur eine andere Grundsatzrichtung vertreten im Rahmen der Verfassung als eine andere Bundesregierung. Dafür ist sie eben auch gewählt.
Zu Pluralität nochmal. Gesellschaftliche Vielfalt ist grundsätzlich positiv, aber als staatliches Förderziel sehe ich das nicht, hat Frau Prien gesagt.
Also sie sagt, das ist kein Staatsauftrag mehr. Und ich muss sagen, das finde ich schade. Und es ist für mich auch so ein bisschen aber fernab der Realität, was Demokratie ganz konkret hier, was das Land braucht. Denn also was unterscheidet denn eine moderne Demokratie von einer nicht modernen Demokratie? Dass es nicht einfach nur eine Diktatur der Mehrheit über die Minderheit ist, sondern dass es Minderheitenschutz gibt und dass auch gesellschaftliche Minderheiten zu ihrem Recht kommen. Und es ist nun so, dass einfach hierzulande immer noch vielfach das Bild vorherrscht, wir seien kein Einwanderungsland. Und dass irgendwie alle nur irgendwie Max oder Lisa heißen und nicht Setschkin oder Hülya. So, und ich mache Ihnen jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Das hat gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, sondern mit meinem Ehrenamt. Ich bin in so einer Einsatz- und Hilfsorganisation, eine ganz große, Namen sage ich jetzt nicht. Und wenn ich mich da umgucke, dann ist das in keinster Weise repräsentativ für die Bevölkerung. Da sind ganz viele Maxes, um in dem Bild zu bleiben, ganz wenig Lisas und ja, überhaupt keine Setschkins und gar keine Hüljas. Und da würde so eine Vielfaltsgestaltung, und die kann dann gerne staatlich auch nämlich unterstützt sein, die würde dem sehr, sehr gut tun. Das wäre wirklich ein Jungbrunnen für dieses Ehrenamt. Und da sind wir uns alle einig, ohne Ehrenamt fällt hier leider wirklich der ganze Laden auseinander. Und wenn dann Frau Prien sagt, Vielfaltsgestaltung kann kein Staatsauftrag sein, dann muss ich einfach sagen, dann sägt man wirklich an dem Ast, auf dem man sitzt.
Ich meine, das ist total schwierig. In der Tat, also eine Demokratie oder ein freiheitlicher Staat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die lebt ja auch gerade davon, dass der Staat nicht sagt, also die ist, sollte vielfältig sein von unten heraus, dass der Staat eben auch nicht sagt, pass mal auf, in deinem Verein, da sind aber jetzt 4 Frauen und ein Mann. Wieso ist das Ungleichgewicht? Kann auch umgekehrt sein. Also das ist ja auch ein Teil dieser Pluralität oder der Freiheit, dass der Staat Ungleichheiten, also Minderheiten schützt, exakt, im Rahmen des Verfassungsbogens auch gegen Gewalt vorgeht und so weiter, aber dass er eben auch nicht sagt, pass mal auf, ihr müsst so und so besetzt sein in privaten Organisationen. Vielleicht meint, also wie gesagt, wenn man es positiv auflegt, meinte sie vielleicht, der Staat hat keinen umfassenden Auftrag für eine gewisse Verteilung von gesellschaftlichen Gruppen zu sorgen, aber ich würde schon sagen, in der Tat, er muss das gedeihen lassen, also er muss Minderheiten schützen, aber er muss auch dafür sorgen, dass sich alles im Rahmen der Verfassung entfalten kann, aber er hat keinen Wächterauftrag oder Tugendwächterauftrag im Sinne von Eingreifen in die Privatsphäre.
Wir bewegen uns so langsam in Richtung Schlusskurve. Deshalb nach allem, was wir bislang diskutiert haben, also unsere übergreifende Fragestellung ist ja, nutzt oder schadet die Neuausrichtung des Programms Demokratie leben, der Demokratie in unserem Land, Frau Aschur?
Meines Erachtens steht wirklich die Gefahr im Raum, dass sie mit dem Abschaffen einer ganzen Säule der Demokratie eher schadet als nutzt, weil damit eben ganz viel Expertise und auch aufgebaute Strukturen gefährdet werden.
Herr Müller.
Unsere Demokratie hängt nicht an diesem Programm und Evaluation tut immer Not, wenn öffentliche Gelder ausgeschüttet werden. Jetzt muss man sehen, was daraus gemacht wird aus der Neuausrichtung.
Herr Schumacher.
Da es noch keine Evaluation gibt, handelt es sich hierbei bestenfalls gerade um Geraune. Und so handelt es sich meiner Ansicht nach einfach nur um einen Angriff auf Demokratieleben.
Also schadet der Demokratie.
Ohne Frage.
Zivilgesellschaft auf dem Prüfstand, der Streit um Demokratie leben. Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit Dominik Schumacher vom Bundesverband Mobile Beratung, mit Reinhard Müller, leitender Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mit der Professorin Sabine Aschur von der FU Berlin. Mein Name ist Doris Maul. Ich sage danke für die Diskussion und danke für Ihr Interesse.